Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Es ist Sommer, Fußballzeit. Und für uns beim Hörsaal ist das Anlass, mal einen genaueren Blick darauf zu werfen, was eigentlich Sport und Politik miteinander zu tun haben.
Sportvereine eröffnen eine Fülle von Möglichkeiten an ihre Vereinsmitglieder. Von Bewegung über Gesundheit, aber eben nicht zuletzt auch so etwas wie Geselligkeit, Gesellschaft, miteinander kennenlernen, auch Emotionen, Begeisterung, Motivation, Wohlbefinden. Menschen mit sehr unterschiedlichen sozialen Hintergründen, die vielleicht in anderen Kontexten gar nicht zusammenkommen, erfahren durch den Sportverein ein gemeinsames Erlebnis. Sportvereine sind Orte des Aushandels, Alltagsdemokratie. Das kleine Problem, spielen wir hier oder spielen wir dort? Machen wir das montags oder freitags? Das sind Themen, die am Ort Sportverein ausgetragen werden.
Und dieses Miteinander verhandeln und aushandeln, das ist ein Beispiel dafür, wie Sport politisch ist. Wie man im Verein miteinander umgeht. Wie man die Vorsitzende oder den Vorsitzenden wählt. Wer mitreden darf und wer mitentscheiden darf. Das alles kann mehr oder eben auch weniger demokratisch organisiert sein. Und genau dazu forscht unser heutiger Redner Jürgen Mittag. Er ist Professor für Sportpolitik und Sportgeschichte an der Sporthochschule Köln. Sport und Demokratie, sagt er, teilen gemeinsame Werte und Strukturen. Zum Beispiel funktioniert Sport nur, wenn man beim Spielen fair ist. Und das Gleiche gilt auch für den gemeinsamen Umgang in einer Demokratie. Und sowohl im Sport als auch in der Politik ist es zwingend notwendig, dass wir anerkennen, wenn eine Mannschaft oder eben eine Partei gewinnt oder verliert. In der Praxis aber sind demokratische Strukturen im Sport sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Da kann der lokale Fußballverein oft demokratischer organisiert sein als vielleicht ein großer internationaler Dachverband. Wie das genau aussieht, wo demokratische Strukturen im Sport vielleicht noch besser werden könnten und wo sie schon ziemlich gut implementiert sind, das erfahrt ihr alles gleich im Vortrag von Jürgen Mittag. Er hat den Titel »Sport und Demokratie – gehört das zusammen?« Er hat diesen Vortrag gehalten am 6. Mai 2024 in München auf der Veranstaltung Sport und Demokratie und organisiert hat diese Veranstaltung die Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sport- und Olympiamuseum.
Liebe Anwesende, Sie werden sicherlich alle einmal vom FC Bundestag gehört haben. Und den FC Bundestag würde ich gerne zum Aufhänger machen, denn der FC Bundestag hat im Jahre 2018 entschieden, dass auch drei Mitglieder der AfD, drei Bundestagsabgeordnete der AfD im FC Bundestag mitspielen dürfen. Soweit, so gut. Vor wenigen Wochen hat dann der FC Bundestag nochmal neu und anders überlegt und hat sich entschieden, dass die bisherigen Mitglieder des FC Bundestag nicht mehr mitkicken dürfen, nicht mehr Bestandteil des FC Bundestags als solcher sein dürfen. Diese Entscheidung macht deutlich über das, was ich heute sprechen möchte, ist nicht einfach, sondern in hohem Maße komplex, vielschichtig und auch dynamisch in seinen Veränderungen. Das Verhältnis von Sport und Politik ist ein in der Tat sehr ambivalentes, nicht in allen Bereichen vollständig erforschtes und auch sehr langwieriges. Ich werde versuchen, Ihnen in den nächsten knapp 45 oder gut 45 Minuten eine Tour d'horizon zu bieten, in denen ich zunächst sehr grundlegend einige Hintergrundinformationen über den deutschen Sport, über die Organisation des deutschen Sportes versuche zu vermitteln, um dann anhand von 5 exemplarischen Feldern, wenn man so will, von der lokalen Ebene bis zum internationalen Sportgroßereignis zu zeigen, wie das Interaktions-, das Wechselverhältnis zwischen Sport und Politik sich darstellt. Am Ende noch kurze Zeit für einige Schlussfolgerungen und vielleicht auch noch für weitere Perspektiven, nicht zuletzt im Rahmen der politischen Bildung. Ich bitte direkt an dieser Stelle um Nachsicht, wenn ich bei Weitem nicht alles behandeln kann, was mit dem Themenfeld Sport und Demokratie verbunden ist. Fragen von Geschlecht, von Ethnie, auch von Behinderung werden zwar berücksichtigt, aber nicht vertieft werden können, weil diese einfach nochmal so eigene Strukturen beinhalten, dass man darüber ganze eigene Vorträge halten könnte. Ich werde Ihnen versuchen, grundlegende Strukturen, grundlegende Akteure zu vermitteln, in der Hoffnung, dass auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament auch für die weiteren Veranstaltungen und Sektionen des Tages dann eine Grundlage gelegt ist. Wenn wir uns mit Sport und Demokratie beschäftigen, müssen wir zunächst doch noch einmal ganz allgemein fragen, auch wenn uns das sehr präsent ist. Was verstehen wir unter Demokratie? Welche Dimensionen hat Demokratie? Und warum ist das für den Sport überhaupt relevant? Und ich möchte drei Dimensionen herausheben, die nicht zuletzt auch in den Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung immer wieder aufgegriffen werden. Hier das Politiklexikon von Klaus Schubert und Martina Klein. Zum einen meint Demokratie Volkssouveränität. Der Staat schützt seine Bevölkerung, eröffnet aber auch Möglichkeiten zur Teilhabe. Geregelte Teilhabe im Sinne von repräsentativer oder Demokratie, aber auch eine Beschränkung von politischer Herrschaft, das klassische Checks and Balances, was in Demokratien von zentraler Bedeutung ist. Demokratie meint aber auch, individuelle Rechte zu garantieren. Der Rechtsstaat, die Menschenrechte, Verfassungen, die das Ganze sichern, schützen und rechtlich verankern. Sicherlich am herausforderndsten die dritte Dimension, die angesprochen ist, Demokratie auch als eine Lebensform oder als einen Wertebegriff zu verstehen. Demokratie geht einher, wird aufgeladen und prägt Aspekte wie Solidarität, Gleichheit, Minderheitenschutz, aber auch Wohlfahrt, Pluralismus, Privateigentum, Gerechtigkeit, Frieden und immer wichtiger Ökologie. Das sind Dimensionen, die auch mit Demokratie einhergehen und über die wir hier heute auch zu sprechen haben, wenn es um das Verhältnis von Sport und Politik geht. Wenn wir das Ganze nun auf den Sport beziehen, stellt sich am Anfang die Frage, warum überhaupt Sport und Politik zusammen sehen. Jahrzehntelang wurde immer wieder, wenn über Sport die Rede war, der Begriff des unpolitischen Sports verwendet. Der Sport soll nicht von der Politik überlagert werden. Selbst IOC-Präsidenten haben das bis in die jüngere Vergangenheit, nicht die jüngste, aber die jüngere Vergangenheit, hochgehalten. Davon wird mittlerweile nicht mehr ausgegangen. Auch Thomas Bach, der IOC-Präsident, sagt sehr eindeutig, Sport ist in hohem Maße politisch. Es geht um die Ausgestaltung. Warum ist das so? Sport stellt in vielen Bereichen gesellschaftlichen Lebens so etwas wie eine Bühne oder auch eine Projektionsfläche dar. Sport mobilisiert Gesellschaft, Sport mobilisiert Individuen, Sport schafft auch so etwas wie einen gemeinsamen Kommunikationsraum. Ganz besonders bevorstehend bei Sportgroßereignissen wie der Euro, wie den Olympischen Spielen. Diese dienen gewissermaßen als Vehikel, um Interessen zu vermitteln. Und in diesem Rahmen ist Demokratie in ganz starkem Maße berührt und angesprochen. Darüber hinaus gibt es aber auch so etwas wie eine originäre Sportpolitik. Wenn man so will, das Politikfeld Sport mit höchst eigenen Akteuren und Interessen, die ich gleich etwas näher noch vorstellen will, weil sie eben eine gewisse Besonderheit haben. Auch hier gibt es Ideen, Strukturen auf allen unterschiedlichen Ebenen, von der lokalen bis zur internationalen Ebene. Und beides konstituiert letztendlich das Zusammenspiel von Sport und Politik und damit in gleichem Maße oder in ähnlicher Form von Sport und Demokratie. Wenn wir uns mit Sport in Deutschland im Allgemeinen beschäftigen, dann gucken wir zunächst sicherlich auf die rechtlichen Grundlagen, auf die Verfassung und stellen fest, die Verfassung gibt uns gar keine großen Hinweise, der Sport ist gar nicht im Grundgesetz erwähnt. Das ist aber erstmal kein Nachteil, sondern hat seine Gründe, nämlich in Artikel 30 des Grundgesetzes wird ausgeführt, dass die Angelegenheiten, die Politikfelder, die im Grundgesetz nicht explizit Erwähnung finden, Angelegenheit der Länder sind, die ja, wenn man so will, die Kompetenz hatten, das Grundgesetz überhaupt erst als solches in die Wege zu leiten. Die Länder vor der Bundesrepublik Deutschland als solches ja auch existent. Kein Zufall ist vielleicht auch deswegen, dass mittlerweile 15 von 16 Bundesländern, Hamburg ist die Ausnahme, eigene Sportgesetze, Sportfördergesetze verabschiedet haben, während der Bund das bis jetzt noch nicht getan hat, allerdings durchaus Überlegungen in der Hinsicht anstellt. Der Bund als gelebte Praxis übernimmt so etwas wie die gesamtstaatliche Vertretung im Sport, nicht zuletzt, weil deutsche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zum Ansehen Deutschlands in der Welt beitragen und das Bundesinnenministerium als Sportministerium, nicht als einziges, aber als Sportministerium, diese Dinge auch fördert. Deswegen ist Frau Faeser auch diejenige, die vor allen Dingen international für den Sport in Erscheinung tritt und Deutschland in dieser Hinsicht nach außen vertritt. Man denke an Katar und die Ehrentribüne zusammen mit Herrn Infantino. Es ist aber nicht nur die übergeordnete Rahmung durch das Grundgesetz, sondern es sind auch die konkreten Möglichkeiten, die das Grundgesetz eröffnet, vor allen Dingen die Vereinigungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, kaum zu überschätzen in ihrer Bedeutung für die Zivilgesellschaft und damit auch für den selbstorganisierten Sport. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Eine zentrale Perspektive, die den Deutschen es ermöglicht, in ganz unterschiedlicher Form sich selbst zu betätigen, selbst zu organisieren und nur behutsame Formen der Begrenzung zu erfahren, wenn diese Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen, der verfassungsmäßigen Ordnung zuwiderverlaufen oder gegen die guten Sitten verstoßen, dann sind der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit Grenzen gesetzt. Aus diesem sind im Laufe der Jahre, Jahrzehnte Prinzipien erwachsen, die bis heute prägend für das deutsche Sportsystem sind. Am wichtigsten sicherlich das der Autonomie des Sportes, womit gemeint ist, und das ist der große Unterschied des Sports zu anderen Politikfeldern, dass der Sport sich zu einem guten Teil selbst organisiert. Die Akteure des Sports treffen freie Weg Entscheidungen, die nur begrenzt oder gerahmt von anderen Ebenen, vor allen Dingen von staatlicher Ebene, eingehegt oder begrenzt werden. Trotzdem gibt es so etwas wie eine Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren und Ebenen, eben auch den staatlichen Akteuren. Oberste Zielsetzung ist dabei wichtig, dass die Dinge, die auf möglichst niedrigster Ebene getätigt, ausgeführt und entschieden werden können, auch dort erfolgen. Das Subsidiaritätsprinzip aus der christlichen, kirchlichen Heilslehre abgeleitet, aber durchaus im Sport und in anderen Bereichen stark verankert. Zwei weitere Dinge sind auch noch von zentraler Bedeutung. Das föderale Prinzip der Bundesrepublik spiegelt sich auch im Sport wider, auf allen Ebenen, Akteuren und sogar über die nationalstaatliche Ebene hinausgehend. Und wichtig auch die Besonderheit des Sports, auch durchaus ein Unterschied zu anderen Ländern mit Blick auf Deutschland, dass Leistungssport und Breiten- oder Freizeitsport in einem durchaus kooperativen oder Koexistenzverhältnis zueinander stehen. Das ist in anderen Systemen durchaus unterschiedlich geregelt. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, dann kommen wir zu diesem Schaubild. Wichtig sind zwei Ebenen. Das eine ist die horizontale Perspektive, die Selbstorganisationen des Sports. Auf der anderen Seite staatliche Akteure, die auf den unterschiedlichen Ebenen tätig sind. Die zweite Perspektive ist die vertikale, von der kommunalen Ebene über die Länder, die nationale bis zur europäischen und internationalen Ebene haben wir dieses Zusammenspiel, manchmal auch den Antagonismus von verbandlicher Selbstorganisation und staatlicher Sportregulierung. Und dieses Zusammenspiel müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir über Demokratie im Sport sprechen. Über die Akteure, über die Strukturen, über die Wirkweisen und Wirkmechanismen, die den deutschen Sport in ganz erheblicher Art und Weise prägen. Auf eine Sache möchte ich besonderes Augenmerk legen. Wir haben de facto auf allen Ebenen keine intermediären Akteure. Will heißen, es gibt entweder staatliche oder verbandliche Akteure, aber keine Mischformen. Also es gibt nicht eine mittlere Achse, in der Repräsentanten, Delegierte zusammenkommen und womöglich mal gemeinsam entscheiden, sondern die Akteure bleiben in ihrem institutionellen Setting, aber sie haben vielfach Berührungsmengen und Schnittmengen. In all diesen Ebenen, auf all diesen Ebenen, gibt es die sogenannten Checks and Balances. Ein hohes Maß an verbandlicher Selbstorganisation, aber immer wieder auch eine Kontrolle, eine Einhegung, nicht zuletzt durch finanzielle Steuerungsmöglichkeiten, eine Rahmung der Sport-Selbstregulierung durch staatliche Akteure. Das gilt auch über den Staat hinaus für die europäische Ebene, auf der Kommission, Rat und Parlament, nicht zuletzt seit dem Lissabon-Vertrag, aber auch seit dem Bosman-Urteil 1995, was sich nicht auf den Sport explizit bezieht, sondern was auf dem Binnenmarkt basiert und was auch den organisierten Sport einhegt, Grenzen setzt. Auf der obersten Ebene, auf der internationalen Ebene, da erfahren wir eine Asymmetrie. Auch hier haben wir in ganz erheblichem Maße eine Ausdifferenzierung der verbandlichen Seite, nicht nur IOC oder die internationalen Fachverbände wie die FIFA zum Beispiel, auch das IPC, das Internationale Paralympische Komitee ist hier auszumachen, sondern eine Vielfalt weiterer Akteure. Aber, und das bitte ich im Hinterkopf zu behalten, weil das für unser letztes Fallbeispiel wichtig ist, dem steht auf internationaler Ebene nicht in gleichem Maße eine Kontrolle durch einen staatlichen oder durch einen internationalen staatlichen Akteur gegenüber. Ja, es gibt die Vereinten Nationen und es gibt die UNESCO, die punktuell auch im Sport agiert. Es kommt auch alle 2 oder 3 Jahre mal die MINEPS-Konferenz zusammen, die Weltkonferenz der Sportminister. Das ist aber alles höchst überschaubar und das findet nicht in einer Form wie auf den anderen Ebenen darunter, von der kommunalen bis zur europäischen Ebene, nicht in einer Form statt, die Regulierung oder Checks and Balances widerspiegelt. Ist eine Erklärung für viele Probleme, die wir auf internationaler Ebene haben und bitte ich an der Stelle, wie gesagt, im Kopf zu behalten. Dieses Schaubild nehmen Sie bitte mit, wenn wir uns mit jetzt dem ersten Fallbeispiel befassen werden, nämlich mit den Vereinen, die in ihrer Bedeutung gerade in Deutschland als Schule der Demokratie kaum zu überschätzen ist. Eine Außenzuschreibung, die immer wieder genutzt wird, aber die vielfach auch bezogen und adaptiert wird. Und ich glaube, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass gerade die deutschen Sportvereine als exemplarisches Musterbeispiel für zivilgesellschaftliche Selbstorganisation immer wieder herangezogen werden. Die Fakten nur ganz kurz. Einige Kriterien, die einen Verein definieren, die Verfasstheit, die Satzung, die besteht, die Organe, die vorhanden sein müssen, dann auch gewisse Ziele wie die freiwillige Mitgliedschaft und die Unabhängigkeit gegenüber Dritten. Das sind Strukturen, die das deutsche Sportvereinswesen als solches strukturell prägen. Interessant ist das Funktionenkonzept. Sportvereine eröffnen eine Fülle von Möglichkeiten an ihre Mitglieder, an ihre Vereinsmitglieder, von Bewegung über Gesundheit, aber eben nicht zuletzt auch so etwas wie Geselligkeit, Gesellschaft, Miteinander, Kennenlernen, auch Emotionen, Begeisterung, Motivation, Wohlbefinden. Und diese Strukturen haben dazu geführt, dass Sportvereinen eine Fülle von Aufgaben zugeschrieben werden. Und die hängen auch sehr stark mit Demokratie zusammen. Neben den bewegungsbezogenen Angeboten, Stärkung von Gesundheit, Reduktion von Krankheit, psychischen und physischem Wohlbefinden und weiteren Aspekten, spielt auch so etwas wie der Gemeinschafts- und der soziale Gedanke eine zentrale Rolle. Teamgeist und soziale Verantwortung, Integration in den Sportverein und Integration für die Gesellschaft. Sport als niederschwelliges Angebot. Sprache, nur begrenzt ein Hindernis beim Sport, eröffnet das Zusammensein, das Zusammenwirken von Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten organisierten Rahmen. Und das Zusammenkommen von Menschen, die sonst vielleicht gar nicht zusammentreffen würden, kann, muss nicht, aber kann Werte vermitteln, Werte befördern, Werte dem Sport originär innewohnen, wie Fairplay, wie Toleranz und wie Teamwork. Zentrale Perspektiven. Wenn man dann noch sieht, dass das deutsche Sportvereinswesen in etwa eine Mitgliedschaftszahl von 27 Millionen Menschen umfasst, Sie sehen, die Zahlen sind relativ stabil, wenn man mal zwischen 2005 und 2023 guckt, dann bleiben wir im Durchschnitt bei einem Organisationsgrad von ungefähr 32-33% über die Jahre hinweg. Eine beeindruckende Zahl, die nicht zuletzt dazu führt, dass das Ausland immer wieder nach Deutschland kommt und die Geheimnisse des deutschen Sportvereinswesens ergründen will. Wenn wir nun über Demokratie und Sport reden, dann drohen aber durchaus einige dunkle Wolken am Horizont und die möchte ich auch beleuchten. Die Mitgliedszahl bleibt stabil, relativ deutlich. Die Anzahl der Vereine sinkt aber. Der Peak von 91.000 Vereinen in Deutschland im Sport ist schon überschritten und gegenwärtig geht die Tendenz deutlich nach unten. Gerade die mittelgroßen Sportvereine verlieren oder lösen sich über die Zeit hinweg auf. Und es wird immer herausfordernder, nicht nur für den Sport, aber auch für den Sport, das, was wir gegenwärtig an Vereinswesen haben und was damit in so erheblichem Maße Sport und Demokratie trägt, beizubehalten. Das wird besonders deutlich, und jetzt wieder der Blick auf den Sport, das sind Zahlen aus dem aktuellen Sport, wenn wir uns anschauen, welche Verluste der organisierte Sport in altersbezogener Perspektive erfährt. Hat man zwischen 7 und 14 Jahren noch einen Organisationsgrad von etwa 74% der jungen, männlichen Jungen, 7 bis 14 Jahren, und von 57% der Mädchen, so geht das mit jeder nachfolgenden Alterskohorte immer weiter zurück, um bei 41 bis 60 Jahre oder bei 27 bis 40 schon bei 29% bzw. 17% bei den Frauen anzugucken. Will heißen, Mitglied in einem Sportverein zu sein, spielt in der Kindheit und Jugend eine zentrale Rolle, hat erhebliche Auswirkungen für demokratische Bildung und Schulung, lässt aber altersbezogen immer weiter nach, was sicherlich mit biografischer Passgenauigkeit, mit veränderten Lebensumständen, das mag der Berufswechsel, die Ausbildung, der Eintritt ins Arbeitsleben, die Familiengründung oder andere Aspekte einhergehen. Die Frage, die uns umtreibt, sind Sportvereine demokratisch strukturell aufgestellt? Ja, kann man erstmal für viele wichtige Bereiche sagen. Auch in Sportvereinen finden Vorstandswahlen statt. Nehmen wir mal ganz formal, wir haben in etwa 1,5, 1,7 Millionen Wahlpositionen, 750.000 Wahlämter auf Vorstandsebene, 780.000 Positionen, die in irgendwelchen anderen Funktionszusammenhängen im Sport eine Rolle spielen. Und selbst der klassische Kassenprüfer und die Kassenprüfenden schlagen mit erheblichen Zahlen zu buchen. Also formal sieht das eigentlich erstmal ganz gut aus. Positiv kann man auch sagen, Sportvereine sind Orte des Aushandelns, Alltagsdemokratie. Das kleine Problem, spielen wir hier oder spielen wir dort, machen wir das montags oder freitags, das sind Orte die und Themen, die am Ort Sportverein ausgetragen werden. Noch dazu mit einem hohen Maße von Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit. Sport stellt ungefähr 40% aller Bereiche, in denen Ehrenamtlichkeit stattfindet in Deutschland. Also ein ganz hoher Anteil. Menschen mit sehr unterschiedlichen sozialen Hintergründen, die vielleicht in anderen Kontexten gar nicht zusammenkommen, erfahren durch den Sportverein ein gemeinsames Erlebnis. Menschen mit Migrationshintergrund sind deutlich stärker im Sport als in anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen einbezogen. Schulung und Bildung, nicht zuletzt im Hinblick auf Initiativen gegen antidemokratisches Denken, sind im Sport gang und gäbe. Die parteipolitische Neutralität spielt im Sport eine durchaus auch zentrale Rolle, wird sehr eng befolgt. Wird manchmal sogar so stark interpretiert, dass damit auch so etwas wie eine gesamtpolitische Neutralität mit gemeint oder verstanden wird. Das führt dann wiederum zu Diskussionen, weil dieses Neutralitätsgebot dann sehr eng genommen wird. Insgesamt kann man sagen, dass Sportvereine mit Blick auf die hier angeführten und auch weitere Aspekte einen bedeutsamen Beitrag zur demokratischen Sozialisation und Mobilisierung leisten. Denen allerdings, und auch das sei nicht verhohlen, Aspekte entgegenstehen. Begrenzte Fluktuation im Vorstand, das, was man so als Vereinsmeierei oder Multifunktionäre bezeichnet, durchaus auch berechtigt manchmal, weil gar keine hinreichend Freiwilligen zur Verfügung stehen. Aber auch sowas wie Proforma-Demokratie, dass man eigentlich gar nicht die Dinge verhandeln lange will, sondern eher am Dienstleistungsangebot, an den Offerten interessiert ist. Das rückläufige ehrenamtliche Engagement, auch bedeutsam. Die fehlende Geschlechterparität, 1,1 Millionen Positionen von Männern stehen nur 0,5 Millionen, 500.000 Positionen von Frauen gegenüber. Menschen mit Migrationshintergrund sind trotz allem in Anlehnung an die Bevölkerungszahlen unterrepräsentiert, auch wenn sie stärker repräsentiert sind als in anderen zivilgesellschaftlichen Bereichen und auch nochmal sportartenspezifisch sehr, sehr, sehr stark selektiert. Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel im Fußball, sehr stark, im Handball aber kaum auszumachen. Gewalt als ein besonderes Problem auf Vereinsebene. Gewalt gegen andere Spieler, gegen Zuschauer, gegen Schiedsrichter, immer wieder aufkommend, vorkommend. Und die gegenwärtige Koalitionsregierung sah sich durchaus veranlasst, in ihrem ambitionierten Programm für den Sport auch ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport aufzurufen. Zeugt also durchaus von einer gewissen Notwendigkeit, warum Sportvereine bei aller Sinnhaftigkeit, bei aller Förderung von Demokratie sich trotzdem ihrer demokratischen Rolle weiter und vielleicht sogar noch stärker bewusst sein werden müssen. Ehrenamt als zentrale demokratische Herausforderung. Viele von Ihnen werden selber Mitglied in einem Verein sein, manche von Ihnen auch die Vereinsaktivitäten unterstützend. Und Sie werden alle feststellen, und das ist wiederum eine Herausforderung für die Demokratie, die zu vergegenwärtigen ist, dass dieses ehrenamtliche Engagement nachgelassen hat. Es gibt diese klassische Gegenüberstellung, altes Ehrenamt, mehr oder weniger selbstlos, langanhaltend und ohne größere Benefits gesehen. Heute die Frage, was bringt mir das, was nutzt mir das? Vielleicht eher punktuell und auch eher kurzlebiges Engagement als Kennzeichen eines neuen Ehrenamtes. Und das stellt für den Vereinssport durchaus eine zentrale Herausforderung dar. Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, ja, aber eben die Frage, wie nachhaltig sind diese Dinge im engagierten Sport? Und noch ein Aspekt sei aufgerufen. Wie nachhaltig ist das, was wir hier erleben? Das sind Statistiken des Eurobarometers, die in Bevölkerungsumfragen ermitteln, wer macht denn wo Sport? Und wenn wir uns die Gesamtbevölkerung ansehen, dann ist der Sportverein zwar höchst wichtig mit fast 30 Millionen Menschen, die dort engagiert sind, aber das Gros der Bevölkerung macht den Sport eben trotz allem nicht im Verein. Hier sind die europäischen Zahlen einmal abgebildet, aber die deutschen liegen in ähnlicher Tendenz. Das Gros der Bevölkerung macht den Sport außerhalb des Vereins, frei, selbst organisiert, im Park, auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht auch im heimischen Keller, Homefitness als Stichwort, und zunehmend mehr in einem Fitnessstudio. Einfach, weil gesellschaftliche Rahmenbedingungen sich ändern, Flexibilität eine zunehmend wichtigere Rolle spielt, sodass der Sportverein als Ort der Demokratie, als Schule der Demokratie zwar weiter Bestand hat, aber durchaus von anderen Formen der Sportorganisation und des Sporttreibens zunehmend herausgefordert, bisweilen sogar überlagert wird. Ich komme zu einem ersten kurzen Zwischenfazit. Die anderen Themenblöcke werde ich etwas kürzer behandeln, aber weil die Sportvereine in der gesellschaftlichen Breite so zentral sind, das etwas ausführlicher. Der Sport, die Sportvereine als Orte der Demokratie werden herausgefordert. Durch so Dinge wie Ganztagsschule, durch Konkurrenz wie Fitnessstudio, durch digitale Angebote. Der demografische Wandel spielt eine Rolle, vielleicht auch die Finanzen von den Kommunen, die nicht in dem Maße sprudeln, wie das gemeinhin vielleicht erhofft oder erwünscht wird. Und so müssen wir uns mit der Situation durchaus anfreunden und auseinandersetzen, dass der Sportverein, wie wir ihn in den letzten 10, 20, 30 Jahren kennengelernt haben, wie er heute immer noch in starkem Maße vorhanden ist, vielleicht in 10 oder 15 Jahren nicht mehr auszumachen ist. Zumindest nicht mit den gleichen Strukturen, mit den gleichen Angeboten und eben auch nicht mehr mit dem gleichen demokratischen Potenzial. Als Sozialisationsinstanz, als demokratische Schule sicherlich eine Produktivkraft, aber eben das Fragezeichen dahinter, wie stark diese Funktionen beibehalten werden, wenn das ehrenamtliche Engagement abnimmt, wenn der Dienstleistungscharakter stärker in den Vordergrund tritt. Vieles davon kann man erklären mit gesellschaftlichen Megatrends. Da will ich nicht drauf eingehen. Dahinter steckt eine ganz komplexe gesellschaftliche Debatte mit ganz unterschiedlichen Trends. Ein Stichwort nur die Multi-Optionsgesellschaft. Immer mehr ist möglich in immer kürzerer Zeit. Das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung für das demokratische Potenzial von Sportvereinen. Damit möchte ich zum zweiten Feld kommen, den Sportverbänden. Sportvereine auf lokaler Ebene, Selbstorganisation, Sportverbände als die Organisationen, die überörtlich, im Regelfall auch mit Non-Profit-Charakter, kollektiv die Interessen vertreten. Sportverbände sind Akteure der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung nach außen, um die Interessen der Verbände gegenüber anderen zu realisieren, nach innen, aber auch um so etwas wie eine Willensbildung, eine Entscheidungsfindung nach innen in die Wege zu leiten. Gilt im Allgemeinen für den Sport auch. Sie tragen dazu bei, dass wir Regeln haben, dass wir Entscheidungen haben, dass wir Strukturen haben, dass über die Organisation befunden wird. All das sind Dinge, die ohne das Sportverbandswesen in Deutschland nicht denkbar wären. Es kommen einige Besonderheiten zum Tragen. Der DOSB ist schon angesprochen worden, ist die Dachorganisation des deutschen Sports, des deutschen und olympischen Sports mit einer Doppelfunktion, und zwar sowohl das Nationale Olympische Komitee zu sein, als auch die Repräsentanz des Gesamtsports darzustellen. Zwei unterschiedliche Logiken kommen zum Tragen. Man versucht Einfluss zu gewinnen, aber man versucht auch seinen Mitgliedern Rechnung zu tragen. Und hat dabei durchaus in einem föderalen Gebilde einige Herausforderungen zu gegenwärtigen, denn die einzelnen Einheiten sind erstmal selbstständig. Der DOSB mit seinem Präsidenten an der Spitze, Herr Weikert, kann nicht ohne weiteres durchregieren und Entscheidungen auf das nehmen, was auf Länderebene oder auch auf kommunaler Ebene in Kreis- und Stadtsportbünden als solches stattfindet. Wenn wir uns nun mit der Frage Demokratie in Verbänden auseinandersetzen, dann haben wir eine Fülle von Indikatoren, die wir hier heranziehen könnten. Wahlen, Statuten, Teilhabemöglichkeiten, rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch sowas wie Informationszugang und Kommunikation und nicht zuletzt die Frage, wer ist denn überhaupt berechtigt und beteiligt? Wir haben vor einigen Jahren, die Zahlen, die ich Ihnen jetzt präsentiere, sind schon ungefähr 5 Jahre alt, aber sind praktisch erstmalig so für das deutsche Sportverbandswesen erhoben worden. 4 zentrale Bereiche: Transparenz, Demokratie, Kontrolle und gesellschaftliche Verantwortung im deutschen Sportverbandswesen untersucht. Nicht unbedingt immer nur zur Freude des deutschen Sportverbandswesens, wie Sie gleich in den Ergebnissen sehen, aber durchaus, glaube ich, mit aussagekräftigen Detailergebnissen. Das Ganze wurde in einen internationalen Vergleich gesteckt und da sehen wir die schon angesprochenen Skandinavier, Norwegen namentlich, kommt auch beim Sportverbandswesen relativ gut weg, nämlich an der Erfüllung von 78% der Kriterien und Indikatoren, die im Rahmen dieser Umfrage und Erhebung zugrunde gelegt wurden. Die Deutschen stehen so irgendwo im Mittelfeld hinter den Dänen, Belgiern, wobei Flamen hier gesondert untersucht wurde, und den Niederländern, aber noch vor einigen anderen mit 37%. Und in südlichen Ländern gibt es dann nochmal etwas niedrigere Zahlen. Hat nicht allen geschmeckt, dass die Zahl so niedrig war, hat aber auch seine Gründe. Diese 37% lassen sich erstmal aufschlüsseln auf 4 Dimensionen. Transparenz, vergleichsweise gut. Demokratie, Überraschung, vielleicht gleichweise schlecht mit 31%. Kontrolle wiederum etwas besser mit 39%. Und so etwas wie soziale Verantwortung im deutschen Sportvereinswesen schlägt auch nur mit 31% zu Buche. Ich will das kurz aufschlüsseln. Was wir untersucht haben, wir haben eine Fülle von einzelnen Kriterien und Indikatoren untersucht und das für einzelne Verbände wie den Deutschen Fußballbund, den Handballbund, Leichtathletik und so weiter entsprechend untersucht. Warum ist die Demokratie in einigen Bereichen im deutschen Verbandswesen gut? Weil wir sehr formal korrekte Abläufe haben, wenn es um die Wahl von Vorstandsmitgliedern geht, weil regelmäßige Vorstandstreffen stattfinden. Wir sind weniger gut dabei, wenn es um die Partizipation von gesellschaftlichen Gruppierungen geht. Wie ist das? Sind Athletinnen, Athleten, Schiedsrichter, Trainer, Mitarbeiter in die Prozesse eingebunden? Etwas schwacher. Und wenn es um so Dinge gibt wie eine Amtszeitbegrenzung oder auch vielleicht ein Nominierungskomitee, was in anderen Ländern selbstverständlich ist, im deutschen Raum aber eher begrenzt vorhanden ist, oder auch Fragen der Gleichstellungspolitik, soll es eine Quote geben? Das sind Dinge, da ist das deutsche Sportverbandswesen eher schwach ausgeprägt. Bei der Kontrolle und Rechenschaft insgesamt etwas besser zum Tragen. Klare Abgrenzungen, was Geschäftsleitung, Verwaltung und operationale Tätigkeiten betrifft. Vielfach auch ein Kodex oder Kodizes, die als solches vorhanden sind. Bei der finanziellen Kontrolle nimmt es dann schon ein klein bisschen ab. Nicht überall sind finanzielle Standards, auch ein Bestandteil demokratischer Teilhabe, hinreichend vorhanden. Und wenn es um so Dinge geht wie Beschwerdeabläufe, Selbstevaluation oder andere Kriterien, die formal dann auch gelöst werden, da stellt sich das deutsche Sportverbandswesen im Vergleich zu den skandinavischen Staaten eher schlecht als solches dar. Das ist die Binnenstruktur des deutschen Sportverbandswesens. Durchaus zu Kritik anlassgebend, wenn auch nicht alles schlecht ist, weil vieles lässt sich eben auch aus den föderalen Strukturen erkennen. Auf der Habenseite ist demgegenüber anzuführen, dass gerade die deutschen Sportverbände, DOSB, Deutsche Sportjugend, aber auch einzelne Fachverbände vorneweg besonders intensiv, besonders rege sich bemüht haben und dafür eingesetzt haben, in etwa den letzten 15, 20 Jahren Initiativen und Kampagnen zugunsten von demokratischer Teilhabe für die Mitglieder, für die Akteure, aber eben auch gegen unliebsame, zum Beispiel rassistische, antidemokratische Tendenzen in den Vereinen einzusetzen. Da kommt den Sportverbänden in der Tat eine zentrale, eine herausragende Rolle zu, die kaum in ihrer Bedeutung zu überschätzen ist. Kurzes Zwischenfazit zu den Nationalverbänden, zu den nationalen Sportverbänden. Sie sind in der Tat so etwas wie der zweite organisatorische Kern des deutschen Sports neben den Vereinen auf lokaler Ebene. Demokratie, muss man allerdings sagen, war lange Zeit nicht das Dominante. Die dominante Perspektive, die Skandale, die es sowohl beim DFB oder DEOS begeben hat, Stichwort Sommermärchen und Frage Transparenz, Demokratie, Entscheidung, wie war das mit den Geldern, die dann doch anderweitig verwendet worden ist, wer war beteiligt, wo waren die Checks and Balances, die Kontrollinstanzen, daran hat es gemangelt. Das hat dazu geführt, dass durchaus eine Debatte über Legitimität und Integrität im Sport als Ganzes, im deutschen Sportverbandswesen im Spezifischen, geführt worden ist und dass vor diesem Hintergrund auch zunehmend mehr Erwartungen von außen an Verbände herangetragen worden sind. Medien und andere haben den kritischen Blick darauf gerichtet. Die Sportverbände wurden für gesellschaftliche Anliegen sensibler, haben behutsam begonnen, ihre eigenen Prozesse zu reformieren. Wir sind gerade dabei, neue Zahlen zu erheben, die deuten darauf hin, dass es in der Tat zu einigen Verbesserungen gekommen ist, was die demokratische Qualität ist. Im Augenblick ist aber vor allen Dingen auszumachen, dass das, was sozusagen für die Mitglieder, für die Vereine, für die Stakeholder, wenn man so will, getan worden ist, also die Kampagnen für Demokratie im Sport, der große Mehrwert im deutschen Verbandswesen als solches sind. Nichtsdestotrotz, die gegenwärtigen Strukturen müssen und werden auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Anders, und jetzt komme ich zu der Ebene, die ich vorhin schon angesprochen hatte, sieht es bei den internationalen Sportverbänden aus. Am Beispiel des IOC. Das IOC besteht im Wesentlichen aus dem Präsidenten, der an der Spitze steht, Thomas Bach, dem Exekutivkomitee. Das ist sowas wie, wenn man so will, der Vorstand oder die Regierung und die Session, oder auch der Kongress vielfach bezeichnet, sowas wie die Hauptversammlung. Das sind die Kerninstitutionen oder Akteure, die im Rahmen von internationalen Sportverbänden eine zentrale Rolle spielen. Und was nun auszumachen ist, und das erklärt ganz vieles der Missstände, die wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erlebt haben, es gibt in diesen internationalen Sportverbänden eigentlich nicht so etwas wie ein System von Checks and Balances. Weder intern noch extern durch nationale Verbände oder durch den Staat, in dem viele dieser Sportverbände ihren Sitz haben, die Schweiz vorneweg, in der gut 70 internationale Sportorganisationen ihren Sitz haben, und auch nicht durch Fans, Medien, Sponsoren kommt es zu einer gezielten und dauerhaften Kontrolle der internationalen Sportverbände. Zugleich erzielen die internationalen Sportverbände immer höhere Einnahmen, haben also immer mehr Möglichkeiten und Gestaltungspotenzial. Und das hat dazu geführt, dass wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich eine sehr schlechte Perspektive auf Demokratie in internationalen Sportverbänden haben. Salt Lake City, die Vergabe an Salt Lake City, die dazu geführt hat, und dass dann im IOC bekannt wurde, dass Mitglieder des Exekutivkomitees ihre Kinder frei an US-amerikanischen Universitäten studieren lassen konnten oder bei Walmart umsonst einkaufen gehen konnten oder in US-amerikanischen Kliniken bevorzugt oder gratis behandelt worden sind. Das waren alles Dinge, die ruchbar wurden und die dazu geführt haben, dass die innerverbandlichen Wahrnehmung des IOC immer kritischer wurde. Bei der FIFA war das nicht anders. Avalanche, Teixeira und andere. Zuletzt bei der FIFA insbesondere der Kontext um Bin Hammam und um Sepp Blatter. Das waren alles Dinge, die dazu geführt haben, dass das Bild, die demokratische Qualität von internationalen Sportverbänden immer schlechter wahrgenommen wurde. Peak des Ganzen dann die Vergabe an Katar. An Katar und Russland 2018 und 2022, die Fußball-Weltmeisterschaften. Und der Höhepunkt dieser, oder der negative, unrühmliche Höhepunkt, war eigentlich der FIFA-Kongress 2015. Die FIFA tagt, die Schweizer Polizei kommt vorbei und nimmt mehrere Mitglieder des Exekutivkomitees der FIFA in Haft, in ersten Untersuchungshaft, dann in dauerhafter Haft, strengt Urteile und Prozesse an. Und wir erleben, dass das FIFA-Exekutivkomitee in hohem Maße delegitimiert ist. Und wenn man das mal so summiert, kommt man darauf, dass von den 22, waren nicht 25, damals 22, die abgestimmt haben, nur ganz wenige, letztendlich drei, als unbescholten geltend, während das Gros der dort abgebildeten Männer, die es damals noch waren, sich eines Vergehens, welcher Form auch immer, schuldig gemacht haben. Und das wirft natürlich ein enorm negatives, kritisches Bild auf die demokratische Qualität von internationalen Sportverbänden. Hängt damit zusammen, und jetzt kurz die Einordnung des Ganzen, die Umsätze der FIFA wurden vor allen Dingen mit Blick auf Medien, Einnahmen durch die Verkauf der Medienrechte, aber auch durch Sponsorenrechte, immer größer. Und hier klafft sozusagen eine Asymmetrie auf. Immer mehr Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln bei gleichzeitig fehlender Kontrolle, fehlender Begrenzung, fehlenden Checks and Balances. Ganz kurz, um zu zeigen, wie das in internationalen Sportverbänden funktioniert. Die FIFA hat unter der Ägide von Blatter ein sogenanntes Loyalty and Assistance Programm aufgelegt, Financial Assistance Programm, was darauf zielt, dass die Verbände gewisse Zuwendungen erhalten. Eine Basisfinanzierung von $250,000 und kein Zufall, im Jahre 2015, als Blatter wiedergewählt worden ist, schüttete man dann noch einen Bonus nach erfolgreich durchgeführter WM in Brasilien von 500.000 aus. Und direkt nochmal 300.000 drauf für die nächste WM-Qualifikation, sodass sich nationale Verbände über gut eine Million Dollar an Zuwendungen freuen durften. Frage Demokratie in internationalen Sportverbänden, wie ist das zu werten? Wenn der Präsident und das Exekutivkomitee vor der Wiederwahl ein entsprechendes Angebot unterbreiten, steht ihnen das natürlich erstmal frei, hat das aber natürlich auch seinen gehörigen Geschmack, wenn damit eben die Wiederwahl vorbereitet werden soll. Also Macht- und Loyalitätssicherung, nicht zuletzt durch finanzielle Zuwendungen, begrenzte demokratische Kontrolle. Das wird noch was deutlicher, wenn wir uns anschauen, wer sitzt denn wie lange da eigentlich an der Spitze? Mal zum Vergleich. US-Präsidenten haben bekanntermaßen eine Amtszeitbegrenzung und sind deswegen maximal für zwei Amtsperioden in Amt und Würden. Das gilt für die britischen Premierminister nicht, aber die klassischen Checks and Balances des britischen Mehrheitswahlsystems haben auch dazu geführt, dass die britischen Premierminister durchaus häufiger sich abwechseln. Die deutschen Bundeskanzlerinnen oder die Kanzlerin und die Kanzler, das wissen wir, haben durchaus lange Amtszeitperioden, aber im Vergleich zum internationalen Sport und hier einmal die FIFA exemplarisch abgebildet, sehen wir, sind die deutschen Bundeskanzler, die Kanzlerinnen und die Kanzler immer noch relativ kurz oder vergleichsweise kürzer auf jeden Fall. Wir haben also hier nur eine höchst begrenzte Kontrolle und eine begrenzte Fluktuation. Und Sepp Blatter ist zwar dann zurückgetreten, aber ist eben trotzdem erstmal wiedergewählt worden. Hätte es den Skandal als solches nicht gegeben, würde er vielleicht noch heute in Amt und Würden sein, wenn das Alter ihm nicht eine Grenze gesetzt hat. Warum ist das so? Auch nochmal Frage der Demokratie. Es gelingt den Verbänden relativ stark, sich Macht und Loyalität durch die Finanzen zu sichern, aber auch, weil die Abstimmungsmodi das solches erlauben. Keine Gewichtung der Stimmen. Der DFB mit seinen plus minus 7 Millionen Lizenzspielern und Mitgliedern, hat eine Stimme im FIFA-Kongress. Amerikanisch Samoa oder andere kleine und Kleinstaaten mit vielleicht gerade mal 250, 300, 400 Spieler haben auch eine Stimme im Kongress. Sie können sich relativ deutlich ausrichten oder überlegen, wohin der Einfluss zielt, wo man seine Stimmen gewinnt, selbst wenn die großen europäischen Verbände sich gegen die FIFA und gegen die Strukturen der FIFA wenden, dann gelingt es immer noch relativ gut, von den verbleibenden knapp 200 Mitgliedsverbänden genug zu finden, die die bisherigen Amtsinhaber unterstützen. One Federation, one Vote, das reicht aus, dann bedarf es keine qualifizierte Mehrheit der Bevölkerung oder der Fußballspielenden, sondern es bedarf eine Mehrheit der Stimmen. Durchaus eine Grenze der demokratischen Qualität in internationalen Sportverbänden. 24 Jahre Avalanche, 16 Jahre Blatter dokumentieren, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Und es kommt hinzu, und das macht das Leben jetzt noch mal etwas schwieriger, Infantino hat schon erklärt, die erste Amtszeit, denn wir haben seit den Reformen von 2016 zum ersten Mal so etwas wie eine Amtszeitreform eingeführt in der FIFA und auch im IOC. Aber so ganz stabil und nachhaltig scheint das nicht zu sein. Infantino erklärt, die erste Amtszeitperiode war keine vollständige, also könnte ich ja doch noch was länger in Amt und Würden sein. Und Thomas Bach als IOC-Präsident ist unlängst gebeten worden, doch zu schauen, ob er seine Amtszeit, die eigentlich verlängert ist, auf 8+4 Jahre, ob die nicht auch durch eine Satzungsänderung anders in die Wege zu leiten ist. Kurz und gut, internationale Sportverbände, ein kleines Zwischenfazit hierzu, haben ein Problem mit Good Governance. Nicht unbedingt die nationalen Verbände, aber die internationalen Dachverbände, denen es an Checks and Balances fehlt. Korruption und andere Dinge wird nicht wirklich entgegengewirkt. Ethikkommissionen und andere Good Governance-Zielsetzungen sind zwar vorhanden, können aber auch mehr oder weniger mit einem Federstrich wieder aufgelöst oder hinweggewischt werden. Externe Kontrolle findet nur begrenzt statt. Punktuell hat es sie gegeben, gerade als die USA in den Jahren 2015 in Verbindung mit der Schweiz gegen die FIFA vorgegangen ist, gab es eine kurze Phase, wenn man so will, der ernsthaften demokratischen Kontrolle. Ein Schelm, wer Böses denkt. Sie wissen, wer die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtet. Neben Mexiko und Kanada ist die USA der Hauptrichter. Und als diese Vergabe einmal getätigt worden ist, erlahmte erkennbar das Interesse der USA, auch gegenüber der FIFA vorzugehen. Erklärt also, fehlende Demokratie und Kontrolle im internationalen Sport führt zu einer anhaltenden Integritätsproblematik und erklärt vieles, was wir eben gegenwärtig erleben. Ich komme zum dritten Feld und die beiden weiteren möchte ich jetzt etwas knapper mit Ihnen durchgehen, weil nach wie vor Strukturen angesprochen sind, die aber exemplarisch schon einiges von dem aufgreifen, was wir in den anderen Feldern erlebt haben. Drittes Feld, Athletinnen und Athleten sollten eigentlich in der Mittelpunkt des Sports stehen. Das sind die Akteure, die den Sport vor allen Dingen erst so populär machen, die zumindest den Zuschauersport als solches attraktiv machen und die deswegen auch an der Entscheidung, an der Organisation des Sports teilhaben sollten. Das war aber lange Jahre überhaupt nicht vorhanden und bis vor kurzem nur mit Grenzen versehen. Denkbar wäre, dass Athletinnen und Athleten in irgendeiner Form repräsentiert werden und dass diese Repräsentanz dazu führt, dass es zu einer demokratischen Mitbestimmung von Athletinnen und Athleten im Sport kommt. Mit Fragen auf Absicherung, aber auch mit Fragen von Förderung im Spitzensport, von Rahmenbedingungen und anderen Dingen. 4 potenzielle Perspektiven seien angerissen. Zum einen die Athletenkommission, wenn man so will, innerhalb des bestehenden Verbandswesens, des IOC oder von World Athletics, des Internationalen Leichtathletikverbandes oder anderen Verbänden, eine Kommission, in der Athletinnen und Athleten Mitglied sind, als solches einzurichten. Hat man in den letzten 20, 25 Jahren verstärkt getätigt, aber mit der Grenzsetzung, dass man sehr stark von den verbandlichen Strukturen abhängig ist. Als zweites haben sich Service- und Hilfsorganisationen gebildet, die so etwas wie Unterstützung und Dienstleistungen bilden. Als drittes, und das ist die Tendenz, die gegenwärtig am spannendsten ist, kommt es zur Gründung von eigenständigen Athletenorganisationen in Deutschland, am bekanntesten Athleten Deutschland, eine 2017 gebildete Organisation. Und am Horizont, am stärksten mit Blick auf die USA auszumachen, wenn es um demokratische Teilhabe geht, gibt es so etwas wie Sport- oder Spielergewerkschaften, die, wenn man so will, formale Mitbestimmung im Sinne von tariflicher Aushandlung und anderen Dingen als solches vorsieht, jenseits des organisierten Sports. Athletinnen und Athleten haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder zu Wort gemeldet und ich möchte Ihnen 4, 5 Beispiele liefern, wo das erfolgt ist in ganz unterschiedlicher Form. Das war schon zu Beginn der Olympischen oder zwischen Olympischen Spiele, als der Ire Peter O'Connor auf einen Mast geklettert ist, die damals noch nicht unabhängige, das nicht unabhängige Irland in den Blickfeld gerückt hat, indem er eine grüne Fahne geschwenkt hat. Hat damals keine Aufmerksamkeit oder keine Konsequenzen, Aufmerksamkeit schon, aber keine Konsequenzen nach sich gezogen. Das nächste Bild kennen Sie alle, gewissermaßen ikonografisch. Die Proteste der beiden afroamerikanischen Sprinter Tommy Smith und John Carles bei der Siegerehrung, Ausdruck der amerikanischen Black Power Bewegung gegen Rassen und Rassendiskriminierung in den USA, wie der Begriff damals noch als solcher verwendet wurde. Und Smith und Carles erfahren, auch das aussagekräftig, eine erhebliche Sanktionierung, mussten das Olympische Dorf verlassen, wurden insgesamt verfemt und konnten über Jahre, Jahrzehnte hinweg eigentlich nicht im amerikanischen Sport mehr reüssieren. Eigentlich erst unter der Obama-Administration hat so etwas wie eine Rehabilitation ihres Ansehens und eine Neubewertung ihres damaligen Protestes gegeben. Ein drittes Beispiel, und wir sind schon im 21. Jahrhundert, 2009, 6 iranische Fußballspieler protestieren bei einem WM-Qualifikationsspiel mit grünen Armbändern, Schweißbändern für die Demokratiebewegung gegen das herrschende Regime im Iran. Die Spieler werden dafür in der Halbzeitpause angegangen, relegiert, mussten ohne die entsprechenden Insignien in der zweiten Halbzeit auflaufen und mehrere der Spieler wurden auch auf Lebenszeit oder auf Dauer aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. Das Beispiel ist wahrscheinlich das typischste, was wir im gegenwärtigen Sport erleben. Wir haben hier die schwedische Hochspringerin Emma Green-Shugaro, die bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2013 in Moskau zunächst mit lackierten Fingernägeln antritt. Sie will damit der damals sehr homophoben Gesetzgebung in Russland Rechnung tragen und versucht, das aufzuspießen oder zumindest ins kritische Licht zu rücken. Sie ist dann offiziell von der damals noch so bezeichneten IAAF, der Internationalen Leichtathletik-Föderation, angehalten worden, nicht mit diesen lackierten, farbig lackierten Fingernägeln weiter aufzulaufen. Und Sie sehen, die weiteren Durchgänge hier zu erkennen, hat sie dann mit roten Fingernägeln bestritten, um weiter im Wettbewerb bleiben zu können. Ein letztes Beispiel für Sportler- und Athletinnenaktivitäten, ein eher unbekanntes Beispiel, griechische zweite Liga. Wir sind im Jahre 2016 und es kommt nicht zum Anpfiff oder zum Beginn des Spieles, sondern die zwei Vereine setzen sich erstmal auf den Boden, um gegen die Rahmenbedingungen im Sport und jenseits des Sports zu protestieren, nicht in einem griechischen Ort, wo an der Küste unmittelbar davor Menschen in der Flüchtlingskatastrophe ums Leben kommen. Diese Beispiele dokumentieren, Sportlerinnen und Sportler melden sich zu Wort, nicht zu letzten Angelegenheiten, die sie selber gar nicht berühren, sondern die andere berühren, die gesellschaftliche Fragen aufgreifen. Sie stoßen damit an Grenzen, weil es eine ganz entscheidende Regelung gibt, nämlich die Regel 50-2 im Wortlaut, die besagt, dass keine Art von Demonstration oder politischer, religiöser oder rassistischer Propaganda an olympischen Städten, Austragungsorten oder anderen Bereichen erlaubt ist. Demokratie im Sport? Fragezeichen oder Knebelgesetzgebung? Lange Zeit ein höchst umstrittenes Feld, was für viel Ärgernis gesorgt hat. Kommt hinzu noch die Regel 40, die etwas anders ausgerichtet ist, aber auch gewissermaßen als Knebelvertrag gewertet worden ist, dass Wettkampfteilnehmer bei Olympischen Spielen nicht über ihr eigenes Recht, Personennamen, Bild und so weiter verfügen durfte, sondern diese Rechte während der Dauer der Olympischen Spiele beim IOC lag. Das ist heute beides anders. Es hat erhebliche Proteste seitens der Athletinnen und Athleten um mehr demokratische Teilhabe und Mitbestimmung gegeben. Mittlerweile ist erlaubt, dass auch im Kontext von Olympischen Spielen in einem regulierten Rahmen Pressekonferenzen, Mixzone, Teambesprechungen, soziale Medien und so weiter eine entsprechende Bekundung, wie Emma Green-Tregaro sie zum Ausdruck gebracht hat, möglich ist, aber eben nicht unmittelbar während des Wettkampfes und auch nicht bei einer Siegerehrung, bei einer Eröffnungszeremonie oder bei anderen Orten, solange das Ganze nicht gegen Personen, Länder, Organisationen oder deren Würde ausgerichtet ist. Hat es bis 2015 vor allen Dingen Proteste jenseits des Sports gegeben, also diese Bühnenfunktion des Sports, erleben wir, dass die weiteren Proteste im Sport unmittelbar die Athletinnen und Athleten selber berührt und betroffen haben. Einige wenige Beispiele nur. Das Zentrum für Sport und Menschenrechte, was in Genf eröffnet worden ist, 2017, 2018, durchaus mit einigen einschlägig Verdächtigen, aber auch mit etablierten Organisationen, Human Rights Watch, UNICEF und andere, die für Werte und bestimmte demokratische Grundlagen im Sport stehen. Rechtliche Möglichkeiten. Colin Kaepernick, den kennen Sie alle, der als Footballspieler begonnen hat, sich zu knien, um gegen Rassenunruhen jenseits des Sports zu demonstrieren, der aber die Mechanismen innerhalb des Sports dann genutzt hat, als er nicht mehr gedraftet wurde, als er nicht mehr beschäftigt wurde und dann rechtlich Klage erhoben hat. Die deutschen Rugby-Spieler, vielleicht nicht die prominenteste Sportart in Deutschland, aber die ein Länderspiel bestreikt haben, um gegen die Vermarktung von Länderspielen zu protestieren. Jenseits der Grenzen erneut. Dänemark, die dänischen Fußballerinnen, die gegen ungleiche Gehälter protestiert haben und einfach ein Spiel, ein Qualifikationsspiel gegen Schweden boykottiert haben. Mit dem Ergebnis übrigens, dass man deutliche Gehaltszuwächse und auf lange Hinsicht sogar eine ansatzweise analoge Zahlung, bei Norwegen kann man das in ähnlicher Form erleben, im Hinblick auf die Finanzierung erhalten hat. Gründung von Athleten Deutschland hatte ich schon angesprochen, eine formal selbstständige Organisation von Athletinnen und Athleten im Sport und gleiches auch auf internationaler Ebene. Wir sehen, dass sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene es also in zunehmendem Maße um Selbstorganisation, um demokratische Teilhabe, aber auch um das Aushandeln und das Ringen um demokratische Mitwirkungen kommt. Einhergehend mit zunehmender Kommerzialisierung und Medialisierung, mit zunehmenden Problemen im internationalen Sport, versuchen Sportlerinnen und Sportler selber demokratisch ihre Rechte zu erkämpfen, machen das mit Protesten und unterschiedlichen rechtlichen Formen, orientieren sich vielfach am sehr weit entwickelten US-Sport und ihnen gelingt es dadurch dann auch zunehmend mehr Rechte zu erlangen. Jüngstes Beispiel wäre vielleicht das Zentrum Safe Sport, was sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sports sich zunehmend den Weg bahnt. Viertes Feld, Fans und wem gehört der Fußball? Einige wenige Stichworte hierzu nur. Im Fußball, das wissen Sie alle, explodieren die Einnahmen seit Jahren, seit Jahrzehnten immer mehr Einnahmen und die Fußballvereine werden gewissermaßen selbstständig. Es kommt zur Gründung der DFL im Jahre 2000. Nicht mehr alles durch den DFB koordiniert und organisiert, sondern eine quasi selbstständige Neuorientierung. Damit einhergehend geht die Frage, wem gehört der Fußball? Wer entscheidet über den Fußball? Das will ich nur ganz kurz behandeln, weil Sie alle irgendwann mal von 50+1 gehört haben, die besagt, dass dem Stammverein immer noch das Hauptstimmrecht im Hinblick auf die Besitzverhältnisse und die Entscheidungen im organisierten Fußball, im Profifußball der ersten und zweiten Liga als solches zukommt. Ausnahmen wie Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim bestätigen hier eher die Regel angesichts der dort anderen längfristigen Traditionen. Was wir erlebt haben, klassische Vereine gibt es eigentlich nur noch wenige, sowas wie Schalke und andere, Mainz, Freiburg. Und wir leben in zunehmendem Maße ganz unterschiedliche rechtliche Organisationsformen im Sport. Ob das Kapitalgesellschaften, GmbHs, KGs oder wie auch immer sind, auch hier eine Ausdifferenzierung, eine Pluralisierung. Was hat das mit Demokratie zu tun? Auf der einen Seite erhalten die Fußballvereine immer mehr Mitglieder. Die meisten hat Bayern München, Leverkusen hier mit 27.000 aufgeführt, hat in den letzten halben Jahr, ich glaube, auf 50.000 seine Mitglieder erhöht. Das erklärt so ein bisschen, worum es bei dem Ganzen geht. Nicht unbedingt, um demokratisch teilzuhaben, diese gut 1 Million Menschen, die da links aufgeführt sind, sondern um Verbundenheit zum Verein auszudrücken, 69% oder 19%, um Tickets zu kriegen. Der Anteil, die wirklich demokratisch mitwirken, ist begrenzter. Das passiert aber auch im organisierten Fußball. Und hier ist es jetzt wichtig zu wissen, dass wir auch hier erhebliche demokratische Entwicklungen der letzten Jahre erlebt haben. Nämlich, dass Fans, Fanorganisationen auf Versammlungen, auf Mitgliederversammlungen versucht haben, Einfluss zu nehmen, Kontrolle auszuüben. In manchen Städten, hier in Köln, namentlich mit durchaus erheblicher Wirkung. Auch in Hannover war das sehr intensiv gewesen. In anderen Städten, unter anderem in München, etwas begrenzter, zwar sichtbarer Protest, aber es ist deutlich geworden, die Entscheidung, ob Bayern München von Katar sich sponsern lässt oder nicht, war kein Bestandteil oder kein Gegenstand, der auf der Mitgliederversammlung demokratisch verhandelt werden konnte. Deswegen der zunehmenden Suche von Fans und Fanbündnissen, politische Mitbestimmung durch Koordination in die Wege zu leiten. Und ich gehe das jetzt wirklich nur kurz durch. Dadurch, dass zum Beispiel Organisationen wie unsere Kurve sich gegründet haben, Dachorganisationen wie oder Fanproteste wie bei Pro 1530 sich den Weg gebahnt haben. Sie kennen oder Ihnen sind viele dieser Proteste aus den letzten Jahren in Erinnerung, zum Beispiel gegen den Montag als Spieltag in der Fußball-Bundesliga und andere Dinge. Auch das sind Formen demokratischer Teilhabe, zwar eher Protestformen der Teilhabe, aber der Versuch eben über diese Form von Protest eine Regulierung der Rahmenbedingungen in die Wege zu leiten. Eine Sonderform des Ganzen sei auch noch kurz erwähnt. Manche Mitglieder von Vereinen sind hingegangen, wenn sie nicht erfolgreich sind, einen neuen Verein zu gründen. Das klassische Beispiel ist der FC United of Manchester, um der damaligen Übernahme eines Investors, der mittlerweile auch gar nicht mehr ansässig ist, die Glazers, die Manchester United übernommen haben, etwas entgegenzuhalten, gründet man einen eigenen Verein. Hat es in Köln auch gegeben, mit Fortuna Köln, aber unter etwas kommerzielleren Vorzeichen. Zeigt aber auch das kann Demokratie im Sport sein. Man gründet gewissermaßen einen Kontraverein, auch wenn das vielleicht gar nicht immer so erfolgreich ist. Fazit zu diesem vierten kurzen Block. Fans zwischen demokratischer Partizipation und Restriktion. Ja, Fans versuchen immer stärker formal Einfluss zu nehmen über Mitgliedversammlungen, aber eben auch über protesthafte Formen, die dazu beitragen, dass auch in diesem Bereich demokratische Prozesse sich stärker den Weg bahnen, auch wenn das, was am Ende als Ergebnis herumkommt, nur begrenzt Realisierungspotenziale hat. Am deutlichsten wurde es sicherlich beim Fanprotest gegen die Super League. Das war eher ein Protestverhalten, was gegen eben diese Idee von einigen wenigen Clubs, eine losgelöste europäische Super League zu etablieren, aber entsprechend Bedeutung erfahren hat. Ich komme zum letzten Feld, den Sportgroßereignissen. Sportgroßereignisse grundsätzlich immer wichtiger geworden in den letzten Jahrzehnten, einfach weil der Sport finanziell aufgeladen worden ist, weil die Medien stärker darüber berichtet haben, weil Sportgroßereignisse mit entsprechender Begleitmusik versehen worden ist, popkulturelle Ereignisse, aber auch weil sich immer mehr Länder um Sportgroßereignisse beworben haben. Mit dem Ziel, bestimmte Interessen, bestimmte Ziele damit zu verbinden. Hier nur kurz der Blick auf die Einschaltquoten, warum Sportgroßereignisse so herausragend sind. Über Jahrzehnte hinweg waren Jahre mit Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wenn man so will, Heimspiele für den Fußball, die Top Plätze, manchmal alle 10 Top-Plätze wurden von entsprechenden Fußballspielen wahrgenommen. Das war im Jahr 2022, das soll betont werden, zum ersten Mal anders. Es war auch ein Fußballspiel, was auf Platz 1 war, aber eben nicht mehr ein Männer-Fußball-WM-Spiel, sondern das Spiel der Frauen bei der EM in England, England gegen Deutschland, das Endspiel. Danach kamen erst die WM-Männerspiele. Es gab ja nur die Vorrunde 2022 in Katar. Und dann auch einige andere Tatortformate, die es sonst nicht unbedingt in die Spitze geschafft haben. Also hier zeichnet sich eine kleine Tendenzwende ab. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Sportgroßereignisse in hohem Maße nachgefragt werden. Für die FIFA ein Riesenpotenzial, weil damit erhebliche Einnahmegewinne zu erzielen sind, aber auch für die potenziellen Ausrichter, weil damit eine Sichtbarkeit erzeugt wird. Und diese Sichtbarkeit ist erneut eine zentrale Frage von Demokratie im Sport als solches. Wenn wir uns angucken, wo Sportgroßereignisse in den letzten Jahren stattgefunden haben, dann sehen wir, dass wir eine nicht unerhebliche Anzahl von Ländern auf dieser Welt haben, die gar nicht unseren demokratischen Kriterien standhalten. Sogenannte defizitäre oder auch defekte Demokratien bis hin zu hybriden Regimen und autoritären Regimen. Und es ist kein Zufall, dass es nicht unbedingt mehr die OECD-Staaten sind, die westliche OECD-Welt, einschließlich Japan und anderen, in denen Olympische Spiele und andere Sportgroßereignisse stattgefunden haben. Olympia in Tokio 2020, ausgetragen 2021 einmal als Ausnahme und London 2012 als zweite Ausnahme außen vor gelassen, sondern dass es vor allen Dingen BRICS-Staaten gewesen sind. Wenn wir uns gucken, wo Sportgroßereignisse etwa ab 2010 stattgefunden haben, dann sehen wir Russland, Brasilien, weiterhin Großbritannien und Japan, aber eben auch Länder wie Katar, China, Südafrika. Und die klassischen, traditionellen westlichen Staaten, USA, Frankreich, Deutschland, kommen dann erst auf den Plätzen 10, 11 und 12. Die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, weniger Indien, China, Südafrika als besonders zentrale Orte. Warum ist es dazu gekommen? Wir sehen hier das Beispiel. Katar, gerade schon angesprochen, behauptet sich gegenüber den USA bei der Bewerbung für die WM 2022 und hat damit sozusagen ein Land auf die Agenda gehoben, was gemeinhin sonst nicht sportlich in Erscheinung getreten ist. Der Begriff Sportwashing wird in Debatten über Demokratie und Sport immer stärker aufgeführt. Die Zielsetzung gewissermaßen die defizitären Strukturen, seien es Menschenrechte, sei es Teilhabemöglichkeiten, zu überschminken, dadurch, dass die Reputation über die Strahlkraft, über die Leuchtkraft des Sportes entsprechend beansprucht wird, genutzt wird, aber auch das sogenannte Softpower-Potenzial des Sports genutzt wird, um mithilfe des Sportes sichtbar zu werden, neue Kommunikation zu betreiben und, wenn man so will, das Land als solches auch zu branden, Nation Branding zu betreiben. Aus sportlicher Perspektive muss man das sicherlich kritisch sehen. Die Vergabepolitik, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren erfahren haben, geht aber im Wesentlichen auf Entscheidungen zurück, die in den 10 Jahren davor gefallen sind. Und wenn wir angucken, was vor allen Dingen in den letzten Jahren passiert ist, sehen wir, dass internationale Sportorganisationen zumindest begonnen haben, sich mit Fragen von Demokratie und Menschenrechten stärker auseinanderzusetzen. Angesichts der Zeit will ich das nicht einzeln vortragen, nur einzelne Highlights rausnehmen. Zum Beispiel verwendet das IOC zum ersten Mal für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 den Begriff Menschenrechte als ein Kriterium. Und andere Organisationen auch, die mittlerweile Menschenrechte zu einem Bestandteil des Katalogs gemacht haben. Ob das dann in letzter Konsequenz implementiert ist und wie das nachher kontrolliert wird, steht nochmal auf einem anderen Papier. Aber wir erleben zumindest, dass eine Sensibilisierung für dieses Thema vorhanden ist. Wenn man so will, zunehmendem Maße Wachsamkeit für Fragen von Demokratie in der internationalen Sportpolitik bei gleichzeitig Grenzen der Intervention durch die Nationalstaaten. Deswegen eher Einhegung durch Normen, wie zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention, aber eben auch die symbolischen Aktivitäten von Athletinnen und Athleten. Keine Boykotte. Immer zwar wieder Debatte über politische Boykotte, keine Teilhabe von entsprechenden politischen Personal, aber eben keine Boykotte durch die Athletinnen und Athleten, Spieler und Spieler. Sie kennen alle die Debatte um das Münchner Olympiastadion oder das Münchner Stadion, nicht die Allianz Arena, sondern das Münchner Stadion, so hieß es damals im Zuge der Europameisterschaft, die als transnationale Europameisterschaft 2021 durchgeführt worden ist. UEFA untersagt das, dass das Münchner Stadion illuminiert wird. um am gleichen Tag sein eigenes Logo, was normalerweise rot ist, selber in den Regenbogenfarben abzubilden. Hohes Maß an Ambivalenz. Ich komme zu kurzen Schlussfolgerungen. Demokratische Perspektiven der Sportpolitik. Wir erleben, dass das ganze Feld durch ein hohes Maß an Mobilisierung, aber auch an Differenzierung und Pluralisierung gekennzeichnet und ausgestaltet wird. Es kommt immer mehr zu Formen der Verrechtlichung, der Institutionalisierung bei gleichzeitig immer mehr Akteuren, die im Feld unterwegs sind. Integrität, Good Governance stehen relativ weit oben in der Vermittlung von Werten des Sportes, aber es gelingt nicht, sie ohne weiteres umzusetzen. Am besten sicherlich bei den Vereinen, die auf lokaler Ebene vergleichsweise gut aufgestellt sind und bei denen es eher an der strukturellen oder finanziellen Förderung mangelt. Im Hinblick auf andere, Verbände, Athleten, Fanorganisationen, bedarf es sicherlich absehbar noch Reformen. Ob das mit institutionalisierten Möglichkeiten erfolgt, zum Beispiel durch so etwas wie Stimmgewichtung, Sperrminoritäten oder bestimmten Quotenregelungen, sei dahingestellt, aber sicherlich ein zentrales Thema. Langfristig geht es aber vor allen Dingen auch darum, im organisierten Sport namentlich so etwas wie eine demokratische Kultur, eine demokratische Tradition und eine demokratische Selbstverständlichkeit zu verankern, die eben nicht durch einen einfachen Federstrich von heute auf morgen realisiert werden kann, sondern durch lange und langwierige Prozesse der Mitwirkung und der Teilhabe. Ich möchte schließen mit einem Hinweis, was das für die politische Bildung bedeutet. Erstaunlich viel ist in den letzten 3, 4, 5 Jahren veröffentlicht worden. Einiges an Informationsmaterialien, die Thomas Krüger hat es angesprochen, vom DOSB oder der Deutschen Sportjugend und nicht zuletzt auch den Landessportbünden selbst herausgekommen sind. Kampagnen und Initiativen von einzelnen Sportorganisationen, zum Beispiel hat die DFL-Stiftung das aktuelle Jahr mit Förderinitiativen zum Themenfeld Sport und Demokratie versehen. Der Bundespräsident hat sich auch zum ersten Mal und die Körperstiftung mit der Frage Sport, Sportgeschichte, Sportpolitik befasst. Es gibt Preise wie den Fairplay-Preis des Deutschen Sportbundes. Es gibt Materialien, zunehmend eben auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wenn Sie etwas tiefer einsteigen wollen, auch zunehmende Fachliteratur, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Da sind wir aber immer noch ganz am Anfang mit. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, sondern erst der erste Schritt, sich mit diesem Thema systematischer und langfristiger auseinanderzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn die Impulse, die sicherlich sehr vielschichtig, sehr breit gewesen sind, sie hoffentlich aber nicht erschlagen, sondern eher ermuntert haben, das ein oder andere aufzugreifen und jetzt in der Diskussion noch zu vertiefen und Ihnen vielleicht auch über die weiteren Arbeitskreise und Gruppen des heutigen Tages noch die ein oder andere Inspiration verleihen mögen. In diesem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Jürgen Mittag über den Zusammenhang von Politik und Sport. Er hat seinen Vortrag am 6. Mai 2024 in München gehalten, auf der Tagung Sport und Demokratie. Organisiert hat diese Tagung die Bundeszentrale für politische Bildung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.